Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich dachte mir, ich nutze mal aus das schöne Wetter, solange es tatsächlich, es ist gerade wirklich seit einem Tag wieder schönes Wetter. Es fühlt sich nicht mehr wie verspäteter Winter an. Und es ist noch blauer Himmel. Zumindest aus meiner Sichtweise so nach rechts, links ist schon weniger. Also der Himmel ist noch blau. Ich nutze es aus, bevor er wieder braun und rot wird, denn der Sahara-Staub rückt wieder an. Und da sind auch schon wieder einige Wolken am Himmel. Man kann ja nie alles haben. Sahara-Staub, jetzt kommt der schon wieder, er nun wieder, der Sahara-Staub. Tief in der Sahara, kennt ihr noch das? Auf einem Dromedara. Habe ich das neulich schon mal gesungen? Das fällt mir zumindest immer ein, wenn ich an Sahara-Staub denke, dann denke ich an die erste allgemeine Verunsicherung. Je eine Fata Morgana. Egal. Ich hatte heute ein paar Dinge in der Uniklinik zu tun, zu erledigen. Nichts Schlimmes, organisatorisches. Meine Reha ist endlich bewilligt worden. Es ist spannend, welche Stellen und Ämter sich da gerade gegenseitig im Weg gestanden haben. Aber die Reha, der Antrag ist durch. Ich habe auch meine Wunschklinik bekommen, die vom letzten Mal wieder. Und jetzt habe ich mich am Wochenende durch die Anmeldeformulare und Bögen durchgekämpft. Ich finde es interessant, eigentlich müsste irgendwo da auch stehen, was fällt Ihnen besonders schwer. Dann möchte ich immerhin schreiben, das Ausfüllen von Formularen und Anmeldebögen. Und dann muss man damit rechnen, dass sie einem gleich als nächstes noch ein Formular und Anmeldebogen schicken. Beim letzten Mal habe ich das tatsächlich, glaube ich, gemacht und da war das so. Das wird also nicht das letzte Mal sein, bis die Reha anfängt oder zu Ende ist, dass ich da noch einiges an Papierkram ausfüllen muss. Das ist, man muss sich das verdienen. Wenn man in Reha geht, muss man auch durch die Reha, das Antreten der Reha selber schon so erschöpft sein, dass man sie dann auch braucht. Wie auch immer, heute ist Tag der Kultur. Habe ich beschlossen. Nein, heute ist, was ist heute für ein Tag? Ich habe es im Radio gehört, ich habe es mir aufnotiert. Heute ist, wo habe ich denn die Zettel hier? Heute ist Welttag des Tanzes. Ich wünsche euch allen einen schönen Welttag des Tanzes. Also jetzt, wenn ich das aufnehme, aber ich vermute mal, dass ich das auch noch heute am Welttag des Tanzes vielleicht sogar online stellen kann. Dann könnt ihr, während ihr das hört, ein Tänzchen wagen. Das müsste ich eigentlich nochmal für euch singen, damit ihr dazu tanzen könnt. Aber ich gehe davon aus, ihr habt den Rhythmus im Blut. Ihr tanzt so oder so den ganzen Tag. Ihr tanzt auch eher innerlich. Ich war heute mit dem Fahrrad unterwegs. In Köln ist das auch so ein ganz, ganz spezieller Tanz für sich. Ein Tanz, der wahrscheinlich nicht gemeint war als der Welttagestanz. Ich glaube, das geht auf irgendeinen Choreografen, der in irgendeinem Schlumpf- und schlumpfigsten Jahrhundert die Gesellschaftstänze modernisiert und revolutioniert hat. Und nachdem ist heute der, was ist denn heute für ein Tag? Ist heute der 29. oder der? Heute ist der 29., glaube ich. Der 29. April ist, wenn heute der 29. April ist, ich weiß es gerade nicht so richtig, denn ich habe jetzt nur die Anzeige auf meiner Armbanduhr und die stimmt meistens nicht. Und tatsächlich weiß ich nicht genau, was jetzt für ein Datum ist. Aber wenn das stimmt, dann ist der 29. April der Welttag des Tanzes. Die Hunde, die ich hier gerade im Park beobachte, die führen auch einen sehr interessanten Tanz auf. Das ist ein Jagd- und möglicherweise Balztanz. Interessant. Ansonsten tanze ich heute eher innerlich. Öffentlich an unmöglichen Stellen tanze ich prinzipiell nur aus zwei Gründen. A, wenn ich Bock habe und B, wenn Karfreitag ist. Aus reinem Protest behalte ich es mir vor, an Karfreitagen an öffentlichen Stellen zu tanzen. Nicht viel, nur so ein paar Tanzschritte, aber das ist Ausdruck meines zivilen Ungehorsams. Ist es an Karfreitagen das Tanzverbot zu brechen. Was haben wir denn heute noch so Kulturelles? Ich hatte heute früh unter der Dusche im Radio interessante Dinge gehört. Ich schalte morgens meistens irgendeinen klassischen Sender ein und Klassikradio geht mir langsam richtig auf die Nerven. Die Musik ist mir zu seicht. Wenn ich jetzt noch mal die Filmmusik vom Herrn der Ringe oder von Die Maske des Zorros höre, dann fange ich an zu schreien unter der Dusche oder beim Frühstück. Und ständig von Dauerwerbesendungen unterbrochen zu werden, geht mir auch nur auf den Senkel. Andererseits ist WDR 3 als Kultursender dann manchmal auch so anstrengend. Gestern am Sonntag hatte sich WDR 3 vorgenommen, seinen HörerInnen das Frühstück dadurch unangenehm zu gestalten, indem man möglichst anspruchsvolle, das heißt anstrengende Musik spielt zum Frühstück. Das war also wirklich so die Zeit, wo man noch nicht richtig wach ist, wo man Kaffee trinken will, Hörnchen essen will, irgendwas und dann nette Musik hören will, da bringt man doch nicht gregorianische Kastratengesänge in Zwölftonmusik oder so. Also es ist anstrengend. Was denken sich diese Leute bei ihrer Programmgestaltung? Aber heute hatte ich, weil Klassikradio mich mit irgendeiner Werbesendung, der Sender ist ohnehin eine einzige Dauerwerbesendung, aber es so genervt hat, hatte ich WDR 3. Und dann habe ich tatsächlich ein Hund ist gerade auf mich zugerannt gekommen. Spannend. Wäre interessant gewesen, was passiert wäre, wenn er nicht rechtzeitig abgebremst hätte. Da habe ich heute auf jeden Fall interessante Dinge gehört. Zum Beispiel, dass der Papst die Biennale besucht hat. Kann er ja machen, also in Venedig. Interessanterweise wurde erklärt, dass der Pavillon des Vatikans, ich wusste gar nicht, dass der Vatikan einen eigenen Pavillon auf der Biennale hat. Das wusste ich nicht. Also das letzte Mal, als ich in Venedig war, war tatsächlich gerade Paviane unterwegs. Es war gerade Biennale, das war aber eher ein Zufall, dass ich auf der Biennale, also nein, nicht, dass ich auf die Biennale, es ist ja nicht so, dass man, ich bin auf dem Markusplatz über eine Taube gestolpert und durch Zufall bin ich dann mit dem Kopf im ungarischen Pavillon gelandet. Nein, als ich dann da war, habe ich die Biennale dann schon sehr gezielt angesteuert, aber als ich den Urlaub noch geplant hatte, war mir tatsächlich nicht klar, dass ich ausgerechnet zur Biennale hinkam. Es war ein glückliches Zusammentreffen, das war sehr unterhaltsam. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand das wirklich toll. Das Problem ist, wenn man alleine dann da auf der Biennale herum spaziert, das ist so ein großes Areal, das östliche Ende von Venedig sein, wenn ich ungefähr den Stadtplan so im Kopf habe. Wenn man alleine über so eine Ausstellung geht, hat man so wenig Möglichkeit, sich auszutauschen. Dann betrachtet man die Kunst. Ich bin dann immer sehr schnell abgelenkt und brauche noch ein weiteres Gespräch. Und wenn man niemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann, dann macht man das, was ich damals gemacht habe. Man hört sich Podcasts an. Das heißt, meine Erinnerung an die Biennale ist vermischt mit einem Podcast über eine Star Trek Next Generation Folge, die aus der ersten Staffel ganz furchtbar rassistisch war und eigentlich diesen kulturell aufgeschlossenen Charakter sehr entgegengewirkt hat. Aber es war interessant. Ich werde das nie vergessen. So unmöglich, diese Kombination. Da geht man über eine großartige Welt umfassende Kunstausstellung und hört sich Podcasts über Star Trek an. Es ist tatsächlich so, ich möchte da einen großen Mann zitieren: Zeig euren Mangel an Kultur. Al Bundy. Nach diesem Motto lebe ich. Das hätte ich auch ohne Al Bundy getan, aber seit der das gesagt hat, und ich das auch mal tatsächlich versucht habe, in eine Studienarbeit in den 90ern einzubauen. Wir sollten Zitate von bedeutenden Menschen grafisch darstellen, Bild-Text-Kombination. Das hat meinem Professor, unserem Dekan damals überhaupt nicht gefallen. Der hatte da keinen Sinn dafür. Der wollte, dass Zitate auch nur von wirklich zitierfähigen, also kulturell wichtigen, bedeutenden Menschen stammt. Und ich war der Meinung, das hätte hier eigentlich, wir waren da nicht einer Meinung. Aber was das antraf, waren wir bis zu meinem Diplom ohnehin selten einer Meinung, mein Dekan und ich. Es ist nicht so, dass das ein sehr inniges Verhältnis war. Zumindest nicht, seit er im dritten Semester versucht hat, mich seinen blöden Erstsemesterkurs wiederholen zu lassen, indem er mir und einigen anderen eine 5 verpasst hat. Und zwar nicht in dem Kurs, den er unterrichtet hat, sondern in dem Kurs, in den eine andere Dozentin unterrichtet hat, die sich da irgendwie nicht wehren konnte. Das ist tatsächlich so passiert. Ich und einige andere haben unsere Zeugnisse nach dem zweiten Semester bekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass wir alle eine 5 in, was war's, Typografie hatten. Nun war es so, dass wir in Typografie alle recht gut mitgearbeitet hatten und alle gute Noten zu erwarten hatten, bis sich dann plötzlich und die Dozentin, die Typografie unterrichtet hatte im zweiten Semester, auch überhaupt nicht wusste, was los war. Die war vollkommen vom Donner gerührt, als sie die Notenlisten dann eingesehen hat und festgestellt hat, dass keine einzige der Noten aus diesem Kurs mit denen übereingestimmt hat, die sie vergeben hat. Es hat sich herausgestellt, der Dekan hat einfach eigenmächtig den ganzen Kurs benotet, damit die Fünfer nicht auf seinen Kurs fallen, sondern auf den einer anderen Dozentin, damit das nicht so wirkt, als ob er in seinem Kurs schlechte Noten, also dass da die Leute nicht richtig mitarbeiten müssten. Ja, also ich kürze das mal ab. Ich habe weder das Jahr wiederholen müssen, noch seinen blöden Kurs wiederholen müssen. Und bis zu meinem Diplom hat der Dekan anschließend kein einziges Wort mehr mit mir geredet. Es ist eine der wenigen persönlichen Erfolge in meinem Studium, auf die ich sehr stolz bin. Ja, naja, zeigt euren Mangel an Kultur. Also auf jeden Fall kann ich mich nicht erinnern, damals vor ein paar Jahren, als ich in Venedig war, ein Pavillon des Vatikans gesehen zu haben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich den heute sehen würde, wenn ich jetzt gerade in Venedig wäre. Denn das habe ich heute mit sehr viel Interesse erfahren. Der Pavillon des Vatikans steht scheinbar nicht auf dem Gelände der Biennale, bei den anderen Pavillons, sondern im venezianischen Frauengefängnis. Da ist jetzt die Frage, ob man da als normaler Besucher vor allem überhaupt Zugang hat, ob man da sich das anschauen kann. Ich find den Gedanken, der dahinter steckt, dass den Gefangenen, den Insassinnen zugänglich zu machen und auf die Weise durch Kunst und Kultur der Rehabilitation, jetzt bin ich bei Reha, immer noch bei meiner eigenen Reha angekommen, aber also der gesellschaftlichen Wiedereingliederung behilflich zu sein, den finde ich sehr gut, das gefällt mir. Es ist halt so die Frage, ob das allgemeine Publikum da Zugang findet und wenn ja, ob das nicht ein Sicherheitsrisiko ist oder ob die männlichen Besucher dann nur ehrliche Besuche abstatten dürfen und man diesen Besuch dann, wie das dann so aussieht. Der Papst war auf jeden Fall dort zu Besuch, dem dürfte das ja erlaubt sein. Priester dürfen ja, glaube ich, auch in Frauengefängnisse sowieso. Ja nun, der Papst war auf der Biennale. Was habe ich denn noch? Ah, interessant. Ich habe heute im Radio, als ich unter der Dusche stand, auch einen interessanten Beitrag gehört. Es ist leider nur so mit einem halben Ohr und viel Wasser rauschen, deswegen habe ich es nicht so richtig mitbekommen. Aber es gibt wohl gerade die Diskussion in der Bundeswehr, Maßnahmen zum Schutz von Kulturgütern im Krieg einzuführen und durchzusetzen, die wohl auch schon außerhalb von Deutschland in, weiß nicht, europaweit oder in der NATO oder so zum Teil schon Bestand haben. Deutschland hat sich auch dafür eingesetzt, dass die eingeführt werden. Nur in der deutschen Bundeswehr gibt es die wohl komplett gar nicht. Und da haben sich einige der Bundeswehroffiziere dafür stark gemacht, dass die auch in der Bundeswehr in Deutschland stärker durchgesetzt werden, was mir im ersten Moment erstmal etwas seltsam vorkam. Ich dachte mir, ja, steht man unter der Dusche, denkt das, hier, da wird der Oberstleutnant sowieso, was weiß ich, zitiert, der sich Sorgen macht, dass im Kriegseinsatz Kulturgüter, also Kulturdenkmäler, Gebäude nicht beschädigt würden. Dann überlegt man erstmal so, der erste Moment ist der, wäre es nicht vielleicht im Krieg sinnvoller, andere Schäden zu vermeiden als ausgerechnet Kulturdenkmäler? Und dann denkt man, ja, schon, natürlich ist es auch, aber andererseits ist es auch nicht gut, das einfach zu vernachlässigen. Jetzt ist es ja so, ich habe lange in Würzburg gelebt, das im Krieg stark zerstört war. Ich lebe hier in Köln, das im Krieg stark zerstört war. Es ist ehrlich gesagt ein reines Wunder. Wenn vielleicht das Wunder, das auch nicht unbedingt der Begriff ist, den man jetzt so als Atheist in den Mund nehmen sollte. Aber dass der Dom noch steht, wenn man da einmal Bilder ansieht aus dem Krieg, Luftaufnahmen oder Fotografien aus der Zeit, den man wirklich ziemlich erkennen kann, alles rings um den Dom inklusive der Brücke über den Rhein war wirklich zerstört, und dass der Dom dann noch stand, puh. Ja, und auch so, es ist halt so viel zerstört worden. Alte Aufnahmen aus Köln, die ganze Architektur, die da zerstört worden ist, natürlich sind die Menschenleben und das, die damit verbundenen Sorgen, Schäden, das ganze Leid größer und wichtiger zu werden, aber die nachfolgenden Generationen spüren halt auch diesen Verlust dann nicht unbedingt weniger, wenn einfach sehr viel zerstört wurde. Jetzt habe ich heute auch noch im Radio ein Interview gehört mit einem, auch nur so mit einem halben Ohr, es tut mir echt leid, dass ich das so lausig vorbereitet bin, und ein Kulturexperten, der gerade die Zerstörung von Kulturdenkmälern aus dem Gazastreifen berichtet hat, wo man auch erstmal so gar nicht so dran denkt, dass auch das durchaus etwas ist, was vielleicht während dem Krieg oder mit ziemlicher Sicherheit während den Kriegseinsätzen nicht unbedingt oberste Priorität hat, aber hinterher durchaus nicht ganz wegzudenken ist. Ich habe dann, um das Ganze mal wieder in eine etwas fröhlichere Richtung zu bringen, um meine eigene Kulturlosigkeit oder meine eigene Kulturrichtung anzuzeigen, da ist mir ein Comic eingefallen. Natürlich ein Comic, was auch sonst. Ich meine, wenn ich schon bei Star Trek angekommen bin, dann kann ich auch Comics hier mit reinbringen, weil Comics sind auch Kultur. Ein alter Comic, ein alter Spirou und Fantasio Comic, ein eisgekühlter Gast taut auf. Aus dem Jahr, kann das stimmen, 1979, zumindest steht das hier innen im Comic, Le Voyageur du Mesozoïque von André Franquin. Das ist eine wundervolle Geschichte, in der Graf Rummelsdorf, der kauzige, verrückte Wissenschaftler und Freund von Spirou und Fantasio, Spirou, ist das ein Begriff, der rothaarige Page Abenteuer erlebt, franco-belgischer Comic, auch schon sehr, sehr alt, von mittlerweile so vielen verschiedenen Zeichnern gezeichnet. Das ist ganz interessant. Und als der Beste und Wichtigste gilt Franquin, der das ziemlich lange gemacht hat, der sehr, sehr viele Figuren erfunden und dieser Welt hinzugefügt hat, das Marsupilami, Graf Rummelsdorf, viele andere, um jetzt mal die bekanntesten zu nennen. Und hier geht es darum, dass Graf Rummelsdorf in der Antarktis ein Dinosaurier-Ei findet, es mit nach Rummelsdorf. Rummelsdorf ist es und das Dorf, der Ort, in dem er wohnt. Das ist ein bisschen schade in der Übersetzung, dass man das in der deutschen Übersetzung Rummelsdorf. Im Original ist das Champignac. Das ist der Comte de Champignac und der Ort ist Champignac. Da gibt es sehr viele wunderschöne Wortspiele, weil der Graf ein Pilzexperte ist. Und da gibt es halt einfach sehr viele Pilzwortspiele, die im Deutschen alle verloren gehen, weil man mit Rummelsdorf keine Pilzwortspiele machen kann. Aber auf jeden Fall bringt er das Ei mit nach Rummelsdorf auf sein Schloss, versammelt dort eine Gruppe von Wissenschaftlern, die das Ei beobachten. Es wird ein Dinosaurier schlüpft, bedingt durch ein Versehen mit einer Wachstumsformel, einem Wachstumselixier, wächst der Dinosaurier, der Plateosaurier, glaube ich, heißt das hier, über Nacht zu voller ausgewachsener Größe heran, bricht aus dem Schuppen aus und latscht einmal quer durch die Landschaft und zertrümmert bei der Gelegenheit halb Rummelsdorf. Und warum musste ich daran denken, weil es da ein paar wunderschöne, also einfach der Comic selber ist herrlich, die ganzen Wimmelbilder sind so fantastisch, die Rummelsdorfer, die da in heller Panik die Flucht ergreifen, das sind unglaubliche Wimmelbilder, diese Menschenmassen, die zu Fuß, Autos, Fahrrädern, Pferden vor dem Dinosaurier fliehen, der Dinosaurier selber, wenn er dadurch Rummelsdorf durchstampft und Gebäude zum Einsturz bringt, wenn er auf der Flucht aus Versehen auf zwei Autos tritt und mit die Autos wie Rollschuhe benutzt. Mehr aus Versehen als aus Absicht. Das ist so herrlich. Diese Bilder sind einfach ein reines Vergnügen, sich überhaupt anzuschauen. Aber es gibt dann hier ein paar wunderschöne Stellen, an die ich denken musste, das Militär wird zu Hilfe gezogen, weil der Saurier so viel Schäden angerichtet hat und auch Gefahr für Mensch und Leben ist, nicht nur für die Landschaft und die Gebäude, wird also das Militär hinzugezogen, dass es dann schafft, mit den Panzern und den Kampffliegern den Schaden eigentlich nur noch zu vergrößern, denn statt den Dinosaurier zu bombardieren, bombardieren sie einen alten Turm aus dem 12. Jahrhundert. Und das wiederum bringt zwei Gruppen auf den Plan. Zwei Vereine. Einmal die Liga zur Erhaltung historischer Bauten und einmal den Tierschutzverein. Und das ist die Zeit, in der solche Schutzvereine Witzfiguren waren. Also Umweltschützer waren zu dieser Zeit Witzfiguren. Die hat man nicht ernst genommen. Tierschützer sowieso, was sich herrlich zeigt, dass die Präsidentin des Tierschutzvereins nicht nur mit einem Fifi im Arm rumläuft, sondern auch die ganze Zeit einen fetten Pelzmantel trägt. Es ist trotzdem witzig. Und diese beiden Gruppen, streiten sich dann und sind eigentlich auf ihre Weise dem Militär im Weg. Der Tierschutzverein, das sind auch keine Tierschützer, wie man die sich heute vorstellt. Das sind keine langhaarigen Ökos, sondern das sind gesetzte ältere Herrschaften, die auf der Straße einen Liegestreik antreten und sich den Panzern und Jeeps in den Weg legen. Und dann kommt von der anderen Seite die Liga zur Erhaltung historischer Bauten. Genau das, ne? Zum Schutz von Kulturgegenständen im Kriegsfall. Also wenn man Dinosaurier versucht, mit dem Panzer abzuschießen. Und diese beiden Demonstrationen liefern sich dann herrliche Wortgefechte, bis sich am Ende noch der Direktor des hiesigen Naturkundemuseums einschaltet, der bittet, dass die Saurier-Skelett doch nicht allzu sehr zu beschädigen, wenn man es zu bombardiert. Ich liebe diesen Comic. Das ist einer der ersten Spirou-Comics, den ich überhaupt hatte. Er macht einen unglaublichen Spaß. Ich werde jetzt nicht das Ende spoilern. Es ist durchaus interessant, wie hier die Geschichte aufgelöst wird. Macht sehr viel Spaß. Ja, und greift das Thema Schutz von Kulturgegenständen im Krieg, im Kriegseinsatz, nochmal auf eine ganz andere Weise auf. So, der Himmel ist wieder blau, die Wolken sind weitergezogen, der Sahara-Staub hat sich noch nicht blicken lassen, die Hunde sind auch abgezogen. Tja, kann man nichts machen, das ist mir der Unterhaltungsteil abhanden gekommen. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen sitzen, lese noch in dem Comic oder höre ein Hörbuch. Ich habe gerade ein interessantes Hörbuch, ein Krimi, der im alten, antiken Ägypten spielt. Und zwar geschrieben von niemand anderem als Agatha Christie. Tatsächlich hat Agatha Christie einen Krimi im historischen Setting geschrieben. Im alten Ägypten, im alten, ich glaube, Theben oder Memphis, ich weiß es gerade nicht genau. Death Comes at the End, auf Deutsch, ich glaube, rächende Geister. Ich hatte mir das neulich schon auf Deutsch angehört, weil ich dachte, ich komme mit Deutsch besser klar, bis mir irgendwann aufging. Das ist eine stark gekürzte Fassung gewesen, die man da bei Audible auf Deutsch findet. Und weil ich noch ein Guthaben übrig hatte, habe ich es mir anschließend aber nochmal auf Englisch besorgt. Das ist der Unterschied zwischen 2,5 und über 7 Stunden. Ist schon ein bisschen anders. Und auf Englisch tatsächlich um einiges, ungekürzt vor allem, um einiges besser. Macht wirklich richtig gute Laune. Ich empfehle dazu auch den Podcast Mummies and Magic. Die haben da eine sehr, sehr interessante Folge darüber gemacht. Ich glaube, darüber bin ich auch drauf aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das Flugzeug da gerade über mir hört. Das ist leider halt auch eine der Begleiterscheinungen von Outdoor-Podcasts. Da kann man nichts machen. Wie gesagt, zeigt euren Mangel an Kultur, tanzt oder besucht Kunstausstellungen. Es gibt ja überall Skulpturenparks, wollte ich gerade sagen. Da wollte ich auch demnächst mal einen Podcast aus einem derselbigen machen. Vielleicht gibt das dann noch mehr Kultur in meinem kulturlosen Leben. Oder wir hören uns, wenn ich in der Reha bin. Na, ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin ist. Da werde ich dann wohl noch so ein oder zwei Folgen bis dahin hoffentlich machen, wenn ich dann wieder mehr Lust habe. Ansonsten, ja, was habe ich da? Die Folge neulich war schrecklich, oder? Die war echt schlecht. Taylor Swift. Es ist schon, ich höre ansonsten gerne klassisches Radio oder wenn, dann Radio mit älterer Musik, weil ich aktuelle Musik ganz schrecklich finde. Deswegen hatte ich wirklich absolut keine Ahnung, was Taylor Swift für Musik gemacht hat. Ich weiß, die letzte Folge war wirklich, wirklich unterirdisch schlecht, ganz grauslich und aus so vielen Gründen müsste ich mich für sie schämen und tue das eigentlich auch. Mir wurde dann über Umwege gesagt, ich hätte eine sehr, sehr starke Meinung und, auch zu Taylor Swift und nein, nochmal, ich habe überhaupt keine Meinung zu Taylor Swift. Ich habe mir zwar jetzt mittlerweile Musik von ihr angehört, ich habe die nicht mal erkannt, die Musik. Ich weiß nichts über Taylor Swift. Ich habe den Stern gelesen. Hätte ich vorher entdeckt, dass Taylor Swift auf dem Titelbild des Sterns gerade war, hätte ich diese Folge nicht aufgenommen. Wie peinlich. Das habe ich dann danach gelesen und dann stand die Frau, vor der auch Donald Trump sich fürchten müsste. Und dachte ich mir, na gut, das liest du jetzt dann doch mal durch. Ich glaube, es waren 20 Seiten oder so ungefähr. Und naja, vielleicht nicht 20, 8, 10. Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall erstaunlich. Sagen wir mal, es waren ein Dutzend. Vielleicht waren es ein Dutzend Seiten und es ist erstaunlich, wie man ein Dutzend Seiten füllen kann, ohne irgendetwas zu sagen. unglaublich nichtssagender Artikel über Taylor Swift. Ich weiß, ich habe vorher genauso viel Interessantes über Taylor Swift gewusst wie nachher. Also, oder andersrum. Entsetzlich. Und warum sich Donald Trump vor ihr fürchten sollte, ja. Lest den Artikel. Oder lass es bleiben. Es ist wirklich. Ich habe mich neulich irgendwo auch mal darüber mokiert, über einen prominenten Podcast, der innerhalb von 5 Minuten total nichtssagend war. Aber in 5 Minuten nichtssagend zu sein, das geht ja noch. Da muss man sich wenigstens nicht anstrengen. Aber sowas. Na gut, ich schaffe das auch in einer Dreiviertelstunde, nichts zu sagen. Naja, also seht es mir nach, verzeiht mir meine letzte Folge, wenn ich mich für die letzte Folge über die Taylor Swift Genitalproblematik schämen muss, dann muss ich mir eigentlich über so vieles in diesem Podcast schämen. Ich glaube, die Scham, die lege ich jetzt einfach mal ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag des Welttag des Tanzes und wer weiß, was es noch so für interessante Tage gibt. Ich glaube, das sollte ich wirklich mal verfolgen. Am 25. Mai ist Tag des Handtuchs. Ihr wisst Bescheid, der Towel Day. Bis dahin werden wir uns hoffentlich nochmal hören. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.